vor 2 oder 3 oder 4 Jahren hätte man gesagt, es ist eine Verteidigbarkeit, wenn ein Softwareprodukt lange entwickelt worden ist, wenn einfach ein gewisser Entwicklungsvorsprung da ist. Mit technologischen Entwicklungen, wir denken an KI und wie schnell KI eigentlich Code schreiben kann und wie sehr es das beschleunigen kann, würde ich das heute nicht mehr so sehen. Also wenn jemand sagt, man braucht 3 Jahre, um das Produkt zu programmieren, wäre das vor einigen Jahren durchaus ein Kriterium gewesen. Heute würde ich sagen, ist es das nicht mehr, einfach weil Programmieren so viel schneller gegangen ist.
Also Code
ist
quasi als Burggraben, der jetzt keiner mehr ist.
Genau.
Hallo, ganz herzlich willkommen zum ersten Deutsche Börse Podcast als reinen Podcast. Neues Format und gleich hier mit großem Tamtam, würde ich sagen, hier auf der FIBE in Berlin. Das ist eine Startup-Messe für den Fintech-Bereich. Ich bin auch zum ersten Mal hier. Also nicht nur der Podcast, auch ich selbst. Und bei mir ist heute Oliver Kaul von STS Ventures, eine Venture Capital Firma, Unternehmen. Und wir sprechen heute über Startup-Finanzierung. Also es gibt ja eigentlich keinen besseren Ort, um so ein Gespräch zu führen. Aber ist ja der Deutsche Börse-Podcast. Und wir wollen von Oliver in den nächsten, sagen wir mal, 30 Minuten wissen, was können wir als Privatanlegerinnen und Privatanleger eigentlich von dem Profi-Investor lernen? Herzlich willkommen, Oliver. Schön, dass du da bist hier.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr bunten Messehalle. Schade, dass man die im Podcast nicht sieht. Stell dich doch einfach mal selbst vor.
Ja, super gerne. Mein Name ist Oliver Kaul. Ich bin Partner bei STS Ventures. STS ist ein Kölner Frühphaseninvestor. Wir investieren professionell in Startups, meistens so in den ersten 1, 2, 3 Jahren nach der Gründung. Also wenn quasi alles noch ganz, ganz frisch ist und die ersten Kunden gewonnen werden können, mit circa Tickets bis zu 1 Million Euro initial. Man kennt es so ein bisschen aus dem Fernsehen, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu. Ganz so läuft es natürlich nicht ab. Was uns vielleicht unterscheidet von ganz, ganz vielen anderen VCs, ist, dass wir nicht nur in Teams investieren, die den nächsten globalen Champion aufbauen wollen, sondern es auch sehr, sehr attraktiv finden, in Unternehmen zu investieren, die mal vielleicht der nächste Mittelständler werden. Also das, was Deutschland und den Wirtschaftsstandort dann auch mal stark gemacht hat.
Also alles quer durch die Bank.
Kann man so sagen. Industrieagnostisch im gesamten deutschsprachigen Raum haben verschiedenste Produkte vom Fintech, was ja heute sehr zu unserem Standort passt, bis hin zu auch Industrieprodukten, Hardware-Themen etc.
Jetzt eine kleine Erklärung an so unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. VC im Sprachgebrauch, entweder VC oder VC, sind ja sowohl die Personen als auch die Firmen als auch eigentlich das Kapital. Also jetzt nicht wundern, wenn wir diesen Begriff so komplett für alles benutzen. Deswegen meine nächste Frage, wie wird man denn eigentlich ein VC oder ein VC?
Also bei mir ganz persönlich war das ein bisschen, es war kein langer Plan, wo ich da gelandet bin. Ich habe selbst mal Maschinenbau studiert, komme also eigentlich sehr aus der technischen Richtung, hatte so Abstecher in die Beratung und die Unternehmensstrategie und habe dann irgendwann unseren Gründer Stefan kennengelernt und er hat mich am Ende im persönlichen Gespräch für das ganze Thema begeistert. Und ich glaube, es hat mich so angesprochen, weil ich schon immer so Early Adopter, Sachen irgendwie früh mal irgendwie ausprobiert zu haben, zu verstehen, warum es eigentlich funktioniert, wird auch irgendwann ein bisschen eine Berufskrankheit. Man kann nicht mehr durchs Leben gehen und sich zu überlegen, ob das eigentlich ein gutes Geschäftsmodell ist oder nicht und ob das funktionieren könnte und wie man damit Geld verdienen kann. Aber ich glaube, so grundsätzlich die Offenheit und damit dann auch das Privileg zu haben, jeden Tag neue Ideen kennenzulernen, macht es sehr, sehr attraktiv. Und dann gehört vermutlich auch einfach ein bisschen Glück dazu, eine passende Stelle zur richtigen Zeit zu finden.
Ich versuche ja immer, alle Freundinnen und Freunde zum Investieren zu überreden. Geht es dir auch so? Tust du deinen Freunden abschätzen, ob das ein Investment ist oder nicht?
Also ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan davon, zu investieren, aber fairerweise mehr bei eurem Thema, also an der Börse direkt zu investieren. Das klassische Venture Capital oder auch das Business Angel-Tum ist dann häufig doch eher was für den semi-professionellen oder professionellen Investor und nicht das ganz breite Anlageprodukt, was einfach damit zu tun hat, dass es dann schon die ein oder andere Besonderheit mit sich bringt und auch einfach nicht so liquide ist wie börsengehandelte Anteile.
Ja, das ist, deswegen sprechen wir auch heute hier. Ist für mich auch ein bisschen eine Blackbox. Ich bin ja eher in der gelisteten, sehr leicht handelbaren Welt zu Hause. Aber gucken wir erstmal kurz auf den Markt vorweg. Was hat es gerade für eine Marktsituation für den Venture Capital Bereich und für die Startups natürlich auf der anderen Seite?
Also ich persönlich finde es eine wahnsinnig spannende Marktsituation. Ich glaube, wir hören und sehen alle jeden Tag ganz viele interessante Themen wie die Energiekrise, die Veränderungen, die KI mit sich bringt, aber auch Sozialversicherungsreformen, Digitalisierung des Staates etc. Ich glaube, man könnte es als eine sehr herausfordernde Zeit beschreiben, aber jede Herausforderung ist natürlich auch eine Chance für ein junges Unternehmen, sich irgendwie zu beweisen. Von daher, so aus der VC-Investor-Brille gesprochen, der Wille zur Veränderung erscheint mir gerade sehr, sehr groß und damit natürlich auch einfach die Chance, etwas aufzubauen, ist dadurch hervorragend.
Das ist spannend. Also das ist ja auch ein sehr positiver, eigentlich ein positiver Eindruck. Würdest du sagen, es ist mehr Geld da oder es sind mehr Ideen da? Wie ist da gerade so das Pendel?
Also ich würde sagen, es kommt ein bisschen darauf an, wie man den Vergleich ziehen möchte. Wenn man jetzt in den Vergleich der letzten 5 Jahre zieht, würde ich sagen, es ist gleich viel Geld da und ein bisschen weniger Ideen da. Das Geld, das da ist, konzentriert sich aber auf weniger Ideen. Also ich glaube, wir sehen es am Markt, dass alle so ein bisschen risikoaverser geworden sind, also bereit sind, weniger Risiko einzugehen. Und das erleben wir, glaube ich, auch in der VC-Welt, dass es einfach schwieriger geworden ist, bestimmte Modelle zu finanzieren und einfach entsprechend Kapital dafür zu finden.
Ja, spannend. Dann aber kommen wir mal direkt rein zu dem, worüber wir hier sprechen wollen. So von außen, so sag mal, nicht so drin steckende Menschen wie mich, wirkt das ja oft wie eine Mischung aus Mut, Bauchgefühl, Netzwerk und Spontanität, wie man so eine Investmententscheidung trifft. Ja, ich investiere. Wie ist das in der Realität? Was ist das für ein Moment?
Es gibt ganz häufig diesen einen Moment in dem Sinne gar nicht, wie man sich das irgendwie im Fernsehen vorstellt. Also es ist nicht so, dass unser Büro aus großen, bequemen Sesseln bestehen würde und alle 20 Minuten hebt oder senkt sich der Daumen, sondern es ist ganz häufig ein längerer Prozess, viele Gespräche mit dem Team, viele Diskussionen, sowohl intern als auch irgendwie extern, Referenzgespräche mit Branchenexperten, also ganz, ganz viele Puzzlestücke, die man zusammenträgt und daraus so ein großes Bild macht und sich dann am Ende dafür entscheidet, ja, wir wollen, dann muss das Team natürlich auf der anderen Seite auch noch wollen, dann muss man sich noch einig werden, dass es auch wirklich zum Deal kommt und dann muss auch die gesamte Finanzierungsrunde an sich zustande kommen. Was meine ich damit? Ganz häufig investieren wir gar nicht alleine, sondern es gibt irgendwie auch noch Co-Investoren, also das sind dann sehr, sehr viele Parteien, die zur gleichen Zeit die gleiche Meinung haben müssen, damit überhaupt so ein Investment zustande kommt.
Guck mal ganz kurz zur Ausgangssituation. Vielleicht interessiert das ja jemanden, auch jetzt gerade hier, wo ja ein paar Leute zuhören. Wie kommen die Ideen, die Unternehmer, die Startups zu euch? So auf einer Messe, entdeckst du da was oder rufen die euch an? Oder wie ist da so die initiale Kontaktaufnahme?
Also es ist für uns natürlich insofern anders, als es jetzt irgendwie in börsengehandelten Unternehmen ist, dass es nicht irgendwo die eine Liste gibt, die man durchgehen kann und sagen kann, das suche ich mir dann jetzt aus, sondern man muss wirklich die Teams kennenlernen. Und das ist sehr, sehr vielfältig. Das ist auf Veranstaltungen wie heute hier, dass man hier rumläuft, angesprochen wird, vielleicht selbst irgendwie Teams anspricht. Wir werden angeschrieben per E-Mail. Wir kriegen von anderen Investoren Teams vorgestellt, weil es vielleicht gerade nicht perfekt zu ihnen gepasst hat. Genauso geben natürlich wir auch entsprechende Teams oder Leads weiter. Wir haben unseren eigenen Investorenkreis, der uns irgendwie Dinge vorstellt. Also es ist eine sehr, sehr breite Mischung an Startups und so weiter, die man sieht. Und um da einfach mal eine Zahl dran zu schreiben, wir sehen als Gesamtteam so ungefähr 1500 Pitch-Decks im Jahr und machen davon dann am Ende 5, realistischerweise. Also es ist einfach eine sehr, sehr große Anzahl an Dingen, die man sich irgendwie anschaut und damit natürlich auch die Aufgabe zu priorisieren, wo will man eigentlich tief reintauchen und will man vielleicht auch nicht so tief reintauchen.
Aber das klingt nach einem Haufen, also 1000 und davon dann 5, ja, das ist echt spannend. Und wenn ihr dann nach diesem Prozess, den du ja gerade beschrieben hast, mit den Gesprächen, auch mit dem Ökosystem etc., was sind es dann für Kriterien, nach denen ihr näher an eine Investition kommt? Also ist das Wettbewerb, ist das Markt, ist das Timing? Was ist da handfest tatsächlich dann ausschlaggebend?
Ich glaube, jeder Investor hat am Ende eine Idee, in was er gerne investieren möchte. Im Fall eines Fonds bei uns hatten wir natürlich auch eine Idee, mit der wir andere Investoren überzeugt haben, uns überhaupt ihr Geld anzuvertrauen. Das heißt, wir laufen jetzt am Ende los und suchen Teams, die bestmöglich zu dieser Idee passen. Ganz viele Kriterien, du hast Markt oder auch Wettbewerb oder wie viel Traction, also gibt es irgendwie schon kommerzielle Signale, dass das Produkt doch irgendwie angenommen wird. Die Teamstärke, ist es irgendwie komplementär, gibt es ganz, ganz viele Dinge. Ist nur, kann ich glaube ich so ein bisschen als eine multivariante Entscheidung vorstellen, wo es am Ende in vielen Dimensionen irgendwie passen muss. Das perfekte Startups, wie ich auf dem Reißbrett es runterschreiben würde, habe ich zumindest ich bisher noch nicht gefunden. Man macht immer an irgendeiner Stelle so ein bisschen Kompromisse und ich glaube, da muss es dann am Ende auch einfach reinpassen und das geht am Ende für die meisten Investoren so, dass sie halt einfach eine konkrete Idee haben, was sie suchen und es ist auch gar nicht so leicht, das immer in Worte zu fassen, warum das da vielleicht nicht reinpasst oder doch reinpassen könnte.
Und kann ich mir das wirklich so vorstellen wie so eine Matrix? Also du hast ja gerade von so einer Entscheidungsmatrix gesprochen, ganz praktisch. Wie malt man sich das dann auf als Matrix oder gibt es da Tools dafür? Gibt es da Noten? Wie würde ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich das jetzt machen würde?
Also es ist am Ende gar nicht so formalisiert, wie man sich das immer denken würde. Insbesondere, wenn man auch ein generalistischer Investor sehr, sehr breit irgendwie aufgestellt hat. Es ist natürlich wahnsinnig schwer, irgendwie ein E-Commerce-Geschäftsmodell mit einem B2B-Software-Geschäftsmodell so eins zu eins zu vergleichen und zu sagen, das ist jetzt die Liste an harten Faktoren, die ich irgendwie runterschreibe. Ich glaube, für uns als Investor ist es am Ende immer eine Chance-Risiko-Abwägung, die dahinter steht. Man sucht dahinter ein bestimmtes Profil. Das ist, glaube ich, in unserem Fall eher so, dass wir etwas für die VC-Branche risikoaverser sind, also eher den etwas bodenständigeren Case suchen als jetzt den totalen Ausreißer oder den Moonshot, wie man in der Branche sagen würde, nach oben suchen würde. Und ich glaube, da muss es halt in den verschiedenen Dimensionen reinpassen. Es gibt ganz viele so simple Regeln, die in dieser Branche auch irgendwie rumgeistern. Man will möglichst breite und komplementäre Teams und so weiter haben. Am Ende ist es aber, glaube ich, so, dass wenn man das perfekte Produkt mit schon ersten zahlenden Kunden, die total begeistert sind, findet, dann macht man an der einen oder anderen Stelle auch einfach den Kompromiss. Und das meinte ich mit so, das kann das zwar runterschreiben, das ist das perfekte Startup, das ist aber dann einfach in so vielen Dimensionen wird das dann irgendwann so eng, dass es das auch einfach nicht mehr gibt und dass man das auch nicht mehr findet. Und wenn man dann seine eigene Organisation steuert, muss man sich auch immer so ein bisschen überlegen, wie eng setzt man das eigentlich und wie weit will man denen Freiheit geben und wie schnell wandelt sich das Ganze auch. Also das, was ich vor 2 oder 3 Jahren gesagt hätte, das ist es gerade, gilt vielleicht heute einfach nicht mehr, weil wir technologische Entwicklungen gesehen haben, weil wir natürlich auch Marktentwicklungen gesehen haben.
Ja, nachvollziehbar. Es ist ja ein extremer, wie soll ich sagen, sehr flexibles Ökosystem, in dem wir uns überhaupt bewegen. Im Moment alles ändert sich sehr schnell, sehr viel schneller als noch. Also dieses Tempo nimmt da ja auch nochmal zu. Das ist ja sicherlich in dem Bereich auch so. Hast du ein konkretes Beispiel? Kannst du uns was nennen? Veröffentlicht ihr, worin ihr investiert?
Also man findet es, wenn man ausführlich genug im Handelsregister sucht. Es gibt natürlich auch Pressemitteilungen, LinkedIn-Posts und so weiter dazu. Details zur Transaktion veröffentlichen wir ganz grundsätzlich nicht, sondern nur, dass es eine Transaktion gab. Ich kann gerne so ein paar Beispiele machen, wo ich sagen würde, da haben sich einfach Dinge entwickelt und gewandelt. Vor 2 oder 3 oder 4 Jahren hätte man gesagt, es ist eine Verteidigbarkeit, wenn ein Softwareprodukt lange entwickelt worden ist, wenn einfach ein gewisser Entwicklungsvorsprung da ist. Mit technologischen Entwicklungen, wir denken an KI und wie schnell KI eigentlich Code schreiben kann und wie sehr es das beschleunigen kann, würde ich das heute nicht mehr so sehen. Also wenn jemand sagt, man braucht 3 Jahre, um das Produkt zu programmieren, wäre das vor einigen Jahren durchaus ein Kriterium gewesen. Heute würde ich sagen, ist es das nicht mehr, einfach weil Programmieren so viel schneller gegangen ist.
Also Code quasi als Burggraben, der jetzt keiner mehr ist.
Genau, kommt bis auf an was für Code, da gibt es mit Sicherheit auch Unterschiede und nochmal Eintrittsbarrieren und so weiter, aber so im Grundsatz zu sagen, man braucht dafür ein großes Entwicklungsteam und das muss erstmal jemand auf die Beine stellen und so weiter, sieht man ja glaube ich auch an der Börse, wenn man sich die ein oder andere Software-Company und deren Bewertung und so weiter anschaut, auch da gibt es nicht mehr so ganz den Glauben, dass geschriebener Code wirklich ein Differenzierungsmerkmal und ein Vorsprung ist, der langfristig verteidigbar ist und auch das fließt natürlich auch bei uns ein mit allem, was wir lernen und irgendwie was wir sehen. Auch der Staat oder der Regulator hat natürlich immer wieder Einfluss auf Geschäftsmodelle, erlaubt Dinge, schränkt Dinge ein etc. Auch das hat natürlich Einfluss, wo man sich immer wieder mit anpasst und auch quasi mitentwickelt. Und ich glaube, was auch ganz natürlich dazugehört, ist, dass wir ja sehr, sehr intensiv und viel auch mit unseren Teams, also in Unternehmen, in die wir schon investiert sind, zusammenarbeiten und auch einfach da immer mitlernen, was hat vielleicht denn irgendwie gut funktioniert und was hat auch nicht gut funktioniert. Also kein Geheimnis, dass bei uns nicht jedes Team funktioniert und jedes Startup funktioniert und auch daraus versucht man natürlich einfach Learnings mitzunehmen und das in Zukunft besser zu machen.
Mich würde noch mal interessieren, sind denn jetzt neue Burggräben? Was würdest du jetzt als Faktoren im Moment sehen, wo du sagst, da ist tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil, der nicht so leicht aufgeholt werden kann?
Also ich glaube, wenn man es mit Blick auf KI macht, gibt es so ein paar Themen, die einen weiter irgendwie abgrenzen können. Ich glaube, der reine Tatsache, ich habe einen komplexen Prozess in ein Softwareprodukt übersetzt, ist es dann ehrlicherweise einfach nicht mehr. Das ist das, was ich meinte. Ich glaube, was definitiv ein Abgrenzungsfaktor ist, sind Daten. Also wenn ich Zugriff auf Daten habe, die nicht jeder hat, du hast eben nach Beispielen gefragt, wir haben eine Portfolio-Company, die hat Sensorboxen für Müllverbrennungsanlagen und zeichnet den Stoffstrom auf. Also was geht eigentlich rein etc. und hat auch darauf ein Modell trainiert. Diese Daten hat erstmal kein anderer und da würde ich sagen, das ist ein klares Verteidigungssignal, das man haben kann. Und ich glaube, es gibt auch in der Softwareentwicklung ab einer gewissen Komplexität dessen, was man eigentlich baut, funktioniert es auch nicht mehr ohne weiteres, das mit KI einfach aufzuholen. Also da gibt es dann auch einfach noch technische Grenzen.
In der normalen, sage ich jetzt mal, in der Szene für Privatpersonen, also in diesem Retail-Markt, so nennen wir das, also alle Privatanleger, Privatanlegerinnen, Finanzsachen, Angebote, da gilt inzwischen Vertrauen als das größte Asset. Entwickelt sich gerade so. Ist so eine ganz neue Tendenz. Oft habe ich heute Morgen in dieser einen Stunde, die ich über diese Messe gegangen bin, habe ich das Wort Vertrauen gehört und mit Leuten gesprochen. Ist es bei euch auch? Spielt es da auch eine Rolle oder ist es ein Kundenthema?
Also ich verstehe, wo das herkommt, wo auch der Gedanke herkommt. Ich verstehe auch, warum es im Finance-Bereich besonders relevant ist, weil geht es um Geld und Vertrauen hinten dran. Ich glaube, das, was wir in unserem Alltag tun, insofern besonders machen, dass es nicht nur um den Punkt geht, ich kenne da schon was und da will ich bleiben, weil dem Ganzen vertraue ich, sondern bei uns geht es ja immer um die Gewinnung von Marktanteilen. Ich möchte wachsen, muss mir da irgendwie eine Reputation aufbauen. Und Marktanteile gewinnen ist ganz, ganz häufig damit verbunden, einfach ein besser, schneller, günstiger Angebot zu machen. Und ich glaube, da reicht der reine, die Kunden vertrauen dem Startup Punkt, zumindest bei uns ganz häufig einfach nicht.
Ja, verstehe. Okay, kommen wir mal zu dem, was du ja selbst gesagt hast, funktioniert nicht alles, hätte mich jetzt auch gewundert. Wir wissen es ja auch. Ich meine, auch bei euch ist wahrscheinlich Risiko die Kehrseite von der Rendite. Wie ist da so die Trefferquote?
Also wenn man sich Startup im Generellen anguckt, gibt es dazu Daten und ich glaube, kann man so sagen, dass Startup im Durchschnitt nicht funktioniert. Also wenn man ganz breiter ETF, ich investiere in alle deutschen Startups, die jemals gegründet werden, hätte man keinen Spaß dran. Das würde so nicht funktionieren, sondern es kommt sehr, sehr darauf an, dann am Ende auch die richtigen Teams aufzuwählen und die richtigen Modelle zu finden. Wenn wir bei uns einfach auf Anzahl Logos gucken, dann kann man so den Daumenwert nehmen, dass 50% funktioniert und 50% nicht funktioniert. Kann man ein bisschen, was funktioniert eigentlich heißt, dann darüber streiten und wie erfolgreich es dann auch wirklich wird. Aber so ungefähr von den 5, die wir machen pro Jahr, würde ich sagen, funktionieren 2 einfach nicht. Und das lernt man auch deutlich schneller als die Tatsache, ob eigentlich etwas funktioniert oder nicht funktioniert hinten raus.
Ja gut, also die Daumenregel, die ich so in meinem ganzen Leben schon mittrage, ist 1 von 10. Aber das klingt jetzt ja mal deutlich positiver, also mit einer höheren Durchschnittsrendite.
Das kommt ein bisschen darauf an, wie man funktioniert definieren möchte. Ich würde bei uns funktioniert so definieren, dass wir damit Geld verdienen und auch irgendwie positiv irgendwie Geld verdienen. Der ganz klassische VC würde sagen, ich mache 30 Investments und eins davon wird am Ende der Multimilliardenbörsengang.
Okay,
da ist die Quote natürlich noch ein bisschen anders, wo man eigentlich Erfolg hin definieren möchte.
Verstehe jetzt auch den Unterschied, ja. Das klingt ein bisschen substanzieller als der Moonshot. Kommen wir mal zu dem Nicht-Funktionieren. Was funktioniert denn nicht? Also wann investiert ihr nicht? Was sind so Red Flags bei der Auswahl, die da auftreten können?
Ich glaube, gibt es am Ende in jeder Dimension Themen, wann wir nicht investieren. Ganz grundsätzlich, auch mit dem etwas bodenständigeren Ansatz, sind wir trotzdem ein VC-Investor. Es muss einfach eine gewisse Größe erreichen können, damit es für uns relevant wird. Dann sind wir so in dem Marktpotenzialbereich und so weiter unterwegs. Ich glaube aber, die zwei Themen, und kommen wir gleich auch noch darauf zu sprechen, woran Startups ganz häufig scheitern, ist entweder verkaufen oder das Team. Also am Ende Konflikte im Team, nicht die gleiche Zielsetzung dahinter zu haben. Du hast mich eben nach Beispielen gefragt. Wir hatten ein sehr prominentes Beispiel, wo es dann auch wirklich auf den letzten Metern gescheitert ist. Es war ein 4-köpfiges Gründungsteam. Und wenn man dann so ganz gerne nochmal Einzelinterviews mit den Gründern, um besser zu verstehen, warum machen sie das eigentlich, wo kommen sie her, wo wollen sie hin etc. Und da ist dann rausgekommen, dass 2 die Motivation hatten, Lebensarbeitszeitverschiebung. Ich möchte jetzt 15 Jahre Gas geben, damit wohlhabend werden und dann nicht mehr vielleicht arbeiten müssen, aber arbeiten können natürlich. Und die anderen 2 haben gesagt, Konzernjob ist mir viel zu stressig, da muss ich jeden Tag hingehen. Ich will da nicht jeden Tag hingehen. Wenn ich keine Lust habe, habe ich irgendwie keine Lust. Wo man, A, ist das eine nicht die Motivation, die wir natürlich irgendwie gerne hätten als renditegetriebener Investor. Und auf der anderen Seite ist das ein vorprogrammierter Teamkonflikt, der auf Dauer Ärger geben muss. Und das ist so ein Beispiel, das wir ganz, ganz häufig sehen. Ich glaube, die 2. große Dimension, an der es scheitert, ist dann der Vertrieb. Also am Ende gehen Unternehmen out of business, weil sie kein Geld mehr haben, weil sie keine Finanzierung bekommen. Und das hängt ganz, ganz häufig einfach damit zusammen, dass sie nicht Kunden für ihr Produkt begeistern können, weil denen das A, kein Geld auf der Kundenseite bringt und B, dann auch irgendwann kein Geld mehr auf der Investorenseite bringt. Das tollste Produkt mit 0 Kunden ist halt am Ende wahrscheinlich trotzdem ein gescheitertes Startup.
Nochmal zu dem Team, also spannend. Gibt es da so eine Teamgröße, wo ihr sagen würdet, das ist optimal? Also mindestens so und so viele Leute, maximal so und so viele Leute?
Da gibt es auch immer Ideen zu, gibt auch so ein paar Branchenweisheiten, keine Einzelgründer, 3 Gründer und so weiter sind perfekt, weil man sich dann irgendwie ergänzen kann. Ich bin da persönlich nicht so ein ganz großer Fan von, sondern würde eigentlich immer gerne aus dem Einzelfall kommen und mir überlegen, was braucht es denn eigentlich für Fähigkeiten? Kann ich diese Fähigkeiten irgendwann einfach mal leicht dazu heiern oder kann ich sie nicht leicht dazu heiern? Also finde ich dafür jemanden auf dem Markt, den ich als Angestellter nehmen kann? Oder ist das etwas sehr, sehr Spezielles, das ich brauche? Und auch das ist immer so ein bisschen produktabhängig. Eben schon gesagt, wenn ich ein E-Commerce-Thema habe, bin ich natürlich auf der Marketing-Seite viel, viel verwundbarer, als wenn ich jetzt ein B2B-Hardware-Produkt habe, dann ist Marketing vielleicht nicht die allergrößte Kompetenz, die ich da brauche, sondern ich brauche jemanden, der das Produkt weiterentwickeln kann und jemanden, der es an den Kunden bringen kann hinten raus. Versus bei, wir sind hier auf der Fintech-Messe, bei Fintechs insbesondere das Compliance-Thema viel, viel höher aufgehangen werden muss, als es in anderen Themenbereichen aufgehangen werden muss.
Okay, also je nach, was Sie eigentlich machen. Und spielt Diversität überhaupt eine Rolle? Ist es was Positives oder was Negatives?
Ich würde sagen, es ist was Positives in jeder Dimension, weil man darüber natürlich einfach auch verschiedene Blickpunkte in das Unternehmen reinbekommt. Es wäre aber auch nicht wahr, wenn ich jetzt sagen würde, es wäre für uns eine Red Flag, wenn das Team nicht divers ist, dass wir dann nicht mehr investieren würden. Findet man online, das ist nicht so. Bin ich wieder vorne bei meinem Satz, ich kann mir das perfekte Startup quasi aufmalen, wo das dann auch den Haken dran ist. Am Ende ist das fairerweise eine Stelle, an der man öfter schon mal Kompromisse macht.
Und der zweite Punkt war ja das Verkaufen. Also gibt es überhaupt einen Markt? Wie kann man das im Vorfeld messen? Wie kommt man da im Vorfeld zu einer Bewertung? Weil da geht es dann eigentlich darum, wird es einen Markt geben, oder? Das ist ja eine zukunftsgerichtete Frage. Oder kann man das schon sehen?
Von bis. Also es gibt natürlich einfach Stellen, wo es bestehende Produkte gibt und man macht es einfach besser an der Stelle und kann dann entsprechend Kunden davon überzeugen. Da kann man einmal ehrlicherweise im Common Sense schon verstehen, ist das jetzt besser oder nicht. Man kann aber natürlich auch einfach mit Kunden sprechen, die man entweder über das Team vorgestellt bekommt. Ganz häufig hat man aber natürlich aus den verschiedenen Themenbereichen auch Leute, die da unterwegs sind, die man mal fragen kann. Was auch irgendwie ganz üblich ist, ist zu sagen, nimm mich doch mal mit in deinen nächsten Vertriebscall. Ich höre einfach mal zu, mal gucken, was so passiert. Darüber kriegt man ganz häufig schon eine gute Idee. Gibt aber natürlich auch Fälle, wo man einfach sagt, den Markt gibt es so noch nicht. Der muss sich dann auch irgendwie noch entwickeln. Das ist häufig ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil niemand so richtig vorhersehen kann, wie schnell sich ein Markt eigentlich entwickelt. Und das, was Startups meistens nicht haben, ist unbegrenzt Zeit, weil sie nicht unbegrenzt Kapital haben. Das sind typischerweise die schwierigeren Investments.
Ja, nachvollziehbar. Versuchen wir mal eine Brücke zu schlagen zu den Privatinvestoren, Privatinvestoren, die größtenteils ja auch diesen Podcast hören. Du hast natürlich ganz andere Voraussetzungen jetzt als ich zum Beispiel. Ich bin ja auch eine Privatinvestorin. Du bist näher am Unternehmen, du hast einen direkten Draht, du kannst da hingehen und mit denen reden. Die beantworten dir deine Fragen. Du hast einen ganz anderen Zeithorizont jetzt wahrscheinlich, würde ich vermuten. Der wird kürzer sein als der meinige. Wenn ich nicht gerade aggressiver Stockpickerin bin, bin ich nicht. Ja, also denken wir mal über strategischen Vermögensaufbau nach. Und du hast natürlich auch, kannst du viel höhere Ausfallrisiken in Kauf nehmen, aber hast natürlich auch höhere Chancen, klar. Aber jetzt versuchen wir das mal zu übertragen. Deine Kriterien, würdest du sagen, die gelten auch für private Investoren? Kann man davon was lernen? Sollte ich mir die Teams angucken, bevor ich eine Aktie kaufe?
Ich glaube, man kann das mit Sicherheit machen. Ich glaube, das, was man aus dem, was wir machen, lernen kann. Ich greife mal kurz die Haltedauer nochmal auf. Typischerweise sind sie so 7-8 Jahre, in der wir an einem Unternehmen beteiligt sind. Hat auch irgendwas mit der Vorlaufzeit zu tun. Ich glaube, das, was man daraus lernen kann und das, was wir auch für uns selbst gemacht haben, auch so ein bisschen als Selbstreflexion und daraus was zu lernen, ist, sich vorne einmal aufzuschreiben, warum man eigentlich investiert hat. Also was ist die Hypothese dahinter, warum das jetzt eine gute Idee gewesen sein soll, da Geld rein zu tun. Und es ist dann oft sehr eye-opening, dann ein Jahr später nochmal drauf zu gucken, was davon eigentlich wahr geworden ist und was davon irgendwie nicht wahr geworden ist. Ich glaube, das, was meine Asset-Klasse oder die VC-Asset-Klasse vom Privatanleger an der Börse unterscheidet, ist, dass es bei uns nur den Weg gibt, Einzeltitel zu wählen, weil es im Durchschnitt einfach nicht funktioniert, also Venture Capital im Durchschnitt nicht funktioniert. Und wir immer auf die Wachstumskurve setzen müssen. Also du bist jetzt immer in Teams und hast die Hoffnung, dass sie groß werden hinten raus. Habe ich an der Börse natürlich noch ein paar weitere Möglichkeiten oder andere Strategien und Hypothesen, nach denen ich irgendwie investieren kann, insbesondere wenn ich langfristiger unterwegs bin und entsprechend breit diversifiziere. Trotzdem finde ich es interessant, insbesondere wenn man im Einzelaktienbereich unterwegs ist, sich darüber Gedanken zu machen, warum soll es eigentlich zukünftig gut laufen und nicht nur darauf zu setzen, warum ist es bisher gut gelaufen.
Ja, und gerade bei Mid-Caps und Small-Caps, also insbesondere in dem Small-Cap-Bereich hier in Deutschland, also den Nebenwerten, da kann ich ja durchaus auch einen Einblick bekommen, was das für ein Management ist. Die stellen sich ja oft zur Verfügung, die sprechen öffentlich, die sind Gäste bei Podcasts, die machen Investor Relations Veranstaltungen und sind ja auch durchaus aufgeschlossen. Ich kann auch eine Aktie kaufen und gehe mal zur HV, halte ich auch für eine ganz gute Idee, mal kennenzulernen, was ein schöner Atmo in der Firma ist. Also würden wir diesen Aspekt auf jeden Fall auch für eine Entscheidung, kann ich durchaus tun, bevor ich in eine Aktie investiere. Was lässt sich noch übertragen? Ist Größe ein Faktor? Größe. Unternehmensgröße an sich?
Also ich glaube am Ende, das Potenzial, das das Unternehmen hat, muss halt zu der Hypothese passen. Ich glaube, ich kann an der Börse Aktien kaufen, wo ich einfach sage, das Unternehmen ist die letzten Jahre gut gelaufen, das wird auch weiter so gut zu laufen, das ist einfach ein sehr profitables Unternehmen, das kann eine sehr gute Anlage sein, während es im Venture Capital Bereich ja sowohl auf der Dimension mit es muss wachsen relevant ist, auf der anderen Seite wir natürlich über die Volumina, die wir bewegen und die Ausfallquote, die man dazu hat, in gewisser Weise ja auch verdammt ist, gewisse Größen zu erreichen. Ich habe das eben gesagt, es ist glücklicherweise nicht die Euro-Ausfallquote, aber die Logo-Ausfallquote bei 50%. Das bedeutet natürlich erstmal, dass die anderen 50% verdoppeln müssen, bevor ich überhaupt wieder bei 0 auf 0 angekommen bin. Das heißt, ich habe auch absolut einfach ganz andere Renditezwänge fast an der Stelle.
Ja, klar. Wie viel habt ihr im Portfolio? Wie viele Unternehmen?
Es kommt ein bisschen drauf an, wie man zählen möchte. Aktiv sind so zwischen 20 und 25. Lifetime hat die Organisation fast 100 Investments gemacht.
Ich meine, das wäre jetzt für ein reines Stockpicking ja durchaus auch ambitioniert zu sagen, ich versuche 20 bis 25 Unternehmen zu beobachten. Ich glaube, da würde man sich ja auch ziemlich überfordern. Ja?
Das stimmt.
Also das klassische Stockpicker-Depot besteht ja im besten Falle aus einem breit gestreuten ETF- oder Fondsinvestments und dann aus ein paar Einzelaktien.
Aber ich glaube, was man übertragen kann, das, was wir am Ende ja auch getan haben, wir haben uns vorne einmal überlegt, was wir machen wollen und warum das eigentlich funktionieren soll und haben daraus am Ende ja einen, du hast mich ja ganz am Anfang gefragt, ne, ein Modell oder ein Konstrukt entwickelt, in dem man sich irgendwie bewegt, von dem wir ja sogar dann auch andere Investoren überzeugt haben, da rein zu investieren. Und dann sucht man am Ende natürlich Themen, die irgendwie da reinpassen. Und ich glaube, die ganz, ganz große Kunst ist an der Stelle, dann diszipliniert zu sein, auch in der Hype-Phase diszipliniert zu sein, nichts zu machen, was man eigentlich nicht machen sollte, aber auch in der Down-Phase dann entsprechend mutig zu sein und weiter zu investieren, halt gemäß dieser Strategie.
Ja.
Ich will damit nicht sagen, dass man sklavisch an der ersten Idee festhalten muss, sondern man kann natürlich sich auch irgendwann überlegen, wie weit man diese Strategie irgendwie verändern und weiterentwickeln muss. Und ich glaube, das ist schon etwas, was man auch auf den Privatanleger übertragen kann. Also sich einmal vorne zu überlegen, wie will ich das eigentlich machen, was will ich irgendwie damit erreichen und sich damit selbst natürlich auch ein gewisses Regelset zu geben, in dem man sich bewegen kann.
Wie oft überprüft ihr diese Strategie?
Jeden Tag.
Jeden Tag, ja okay, das würde ich jetzt als Privatperson nicht unbedingt tun. Aber man sagt ja auch, also wirklich Leute wie der Stefan Waldhauser sagen einmal pro Woche. Ja, das wäre so, wenn man Stock pickt, das sollte man schon einmal in der Woche überlegen, ob es noch passt. Was sind da so relevante Kennzahlen, die ihr ranlegt, um zu überprüfen, ob das noch taugt, das Investment? Nehmt ihr eure Annahmen und überprüft die dann, ob die eingehalten werden oder?
Ich glaube, wir unterscheiden uns insofern von den Börseninvestoren an der Stelle natürlich, dass wir nicht sagen können, wenn es schlecht läuft, dann verkaufe ich es wieder. Also so Stop-Loss-Gedanken und so weiter, sondern es ist eine illiquide Asset-Klasse. Die Anteile hat man in der Regel. Und wenn man keinen Käufer dafür findet, der sie unbedingt haben will, dann hat man sie auch weiterhin. Ich glaube, die ganz große Frage, die für uns dahinter steht und was dann eigentlich eher dieser Entscheidung gleichkommt, ist die Frage, ob man nachinvestieren möchte, also weiteres Kapital nachschieben möchte und auch wie viel Zeit man irgendwie mit diesem Team und dem Startup und so weiter verbringt, weil das am Ende die zwei Sachen sind, die für uns knapp sind. Einmal die Zeit als Team, die wir da reinstecken können und auf der anderen Seite natürlich das Kapital, das wir noch zum Investieren haben. Also so ein bisschen getreu dem Motto, gutes Geld schlechtem hinterher schmeißen ist dann auch nicht immer die richtige Idee. Die Veräußerung zu sagen, ich trenne mich davon jetzt wieder, weil es nicht so funktioniert hat, wie ich es vorne gedacht habe, funktioniert in der Regel da nicht.
Ja, das ist ja auch eine Börsenregel. Nicht in fallende Messer greifen, so schlechtem Geld kein gutes hinterher schmeißen. Das nehmen wir mal mit ins nächste Thema, weil das war nämlich das Stichwort Exit. Wir haben im Vorgespräch gesagt, hast du gesagt, das wäre in einem börsennotierten Investment viel, viel leichter. Aber ich meine, die Frage ein bisschen anders. Ich glaube, gerade Privatinvestoren haben eine enorm hohe emotionale Bindung und verkaufen von der Aktie ist viel schwerer als kaufen. Und wie ist das bei euch? Was habt ihr da vorher für Konzepte? Wann überlegt ihr, wann steigt ihr wieder aus? Jetzt mal in der Regel. Und die zweite Frage ist natürlich, wann steigt ihr in der Not wieder aus? Oder wenn es nicht so läuft wie gedacht? Das sind ja zwei verschiedene Punkte.
Also ich glaube, in unserem ganz konkreten Fall ist so unser typischer Zyklus, den wir haben, dass wir frühphasig in das Unternehmen investieren, meistens dann auf, wenn man es auf Multiple und so weiter betrachten würde, recht ordentlichen Bewertungen, weil das insbesondere in der Frühphase nicht so gut funktioniert mit den Bewertungskonzepten, dann 6, 7, 8 Jahre an diesem Unternehmen beteiligt sind. Der klassische Exit-Kandidat, zumindest für unsere Themen, ist der strategische Investor. Also jemand, der sagt, ich habe da sowieso angrenzendes Geschäft und das wäre eine total tolle Ergänzung und ich sehe da Synergiepotenziale und deshalb bin ich bereit, dafür einen guten Preis zu zahlen, diese Anteile dann irgendwie zu übernehmen. Man kann darauf hinarbeiten, das lässt sich aber in der Regel nicht planen. Und ich würde auch Gründern nie dazu raten, zu sagen, ich plane meinen Exit in Q3 2032, weil das ist das perfekte Timing dafür und so weiter. Sondern die persönliche Erfahrung dazu zeigt so ein bisschen, dass man irgendwann anfängt, diese Gespräche zu führen. Wo könnte das eigentlich interessant sein? Wo könnte das eigentlich bei jemand anders reinpassen? Was suchen die eigentlich? Und wie weit will ich mich in diese Richtung bewegen oder nicht in diese Richtung bewegen? Also ganz, ganz häufig einfach der Fall, dass der eigentliche Käufer des Unternehmens dann am Ende auch schon vorher lange zusammengearbeitet hat und einfach sagt, das passt irgendwie super. Es passiert super selten, dass so out of the blue jemand kommt und sagt, das will ich jetzt haben und übermorgen möchte ich es gerne kaufen. Habe zumindest ich so in der Form noch nicht erlebt. Von daher ist es auch für uns natürlich schwer zu steuern, zu sagen, dann veräußern wir es wieder und kommen da raus. Gibt natürlich Mittel und Wege, wie man das irgendwie beschleunigen kann. Gibt es Dienstleister dafür, die einem da dann auch helfen können. Man kann natürlich selbst anfangen, Kontakte herstellen und irgendwie dahin zu beraten. Ich würde aber auch für uns und auch für die Gründer immer die Maxime drüber schreiben, ein gutes Business zu bauen. Und dann findet man auch einen Käufer dafür, als ein Business für einen Käufer zu bauen.
Und wann ist der Börsengang eine Option?
Ich glaube, der Börsengang ist immer dann eine Option, wenn es diesen strategischen Käufer einfach nicht gibt, weil das Unternehmen zu groß geworden ist. Die haben ja alle irgendwo Grenzen, bis wohin sie irgendwie Unternehmen akquirieren können oder nicht akquirieren können. Oder wenn einfach der Markt bereit ist, mehr Geld zu zahlen, einfach höhere Bewertungen dafür zu zahlen, als es jetzt der klassische Käufer tun würde. Wenn man sich Startup Deutschland anguckt, dann finden super, super viele Transaktionen so in dem Bereich zwischen 50 und 200 Millionen Euro statt. Das ist noch nicht der ganz klassische IPO, den man in dem Volumen macht, sondern meistens ist es ja dann doch ein bisschen größer.
Und wenn es dann an die Börse geht, aber doch, ja, es ist ja leider nicht so viele im Moment, dann habe ich als Privatperson sozusagen die Möglichkeit, eine ist auch eine Form von Startup, jetzt ist es aber Public-Investition zu tätigen, ja. Vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen, das lagert sich dann so nach als Investitionszyklus. Aber nur mal die Frage zum Trennen, wenn es nicht so gut läuft, ist es schwer auszusteigen? Jetzt ist der Stop-Loss gezogen, ist ja eigentlich ein Stop-Loss, den man da macht, ja.
Also ich glaube, es ist insofern schwer, weil es natürlich nicht irgendwie ein anonymer Anteil ist, den ich dann irgendwie abstoße, sondern es gehört natürlich immer irgendwie eine persönliche Beziehung dazu, vielleicht auch eine persönliche Leidensgeschichte über die letzten Jahre hinweg, weil es halt ganz, ganz viele unglückliche Umstände und so weiter zusammengekommen sind. Das gehört in gewisser Weise mit dazu und ich glaube, dann ist es auch einfach immer noch eine professionelle Beziehung, die man da hat und die man dann auch genauso leben und aufrechterhalten muss. Fairerweise ist unser Trennen von nicht funktionierten Investments ganz häufig der Insolvenzantrag oder die Liquidation. Also die Chance, dass man diese Anteile irgendwie veräußert, gibt es dann doch eher selten. Wenn es so ist, dann ist es ganz häufig so, dass man für das Produkt, das irgendwie entwickelt wurde, einfach nur ein neues Zuhause findet. Auch dann bin ich wieder beim strategischen Investor, der sagt, okay, für kleines Geld bin ich bereit, das irgendwie mitzunehmen. Dann kann alle ihre Wunden irgendwie lecken. Die Teams gehen meistens dann in diesen Unternehmen mit auf und werden dann damit übernommen und sind normale Angestellte, die das dann da halt entsprechend mit weiterentwickeln. Das funktioniert auch. Das ist aber natürlich nicht das, wofür wir es vorne mal gemacht haben. Ich würde sagen, die Fälle, wo es nicht funktioniert hat und man findet noch jemanden versus die Fälle, wo es nicht funktioniert hat und es geht dann halt auch einfach wirklich in die Insolvenz, die halten sich ungefähr die Waage.
Versuchen wir es mal auf die Spitze zu bringen. Kommen wir zu den Gründerinnen und Gründern. Wenn du denen eine Sache empfehlen würdest oder nur eine empfehlen könntest, was würdest du sagen, was sollen sie richtig machen, damit sie finanziert werden?
Damit sie finanziert werden?
Ja.
Wenn ich nur eine Sache sagen dürfte, würde ich sagen, klingt erstmal leicht, nicht nur auf die Finanzierung zu zielen, sondern eigentlich auf den eigentlichen Kunden zu zielen. Wenn ich erfolgreich beim Kunden bin, werden die Investoren von alleine kommen.
Okay, also Kunden ganz vorne. Und Anleger, was ist die wichtigste Quintessenz aus deiner Sicht für Privatpersonen aus diesem Gespräch?
Ich würde mir überlegen als Privatperson, und genauso macht das am Ende der VC-Investor auch, warum ist das Produkt oder das Unternehmen, das das Produkt anbietet, in das ich gerade investieren möchte, dieses Produkt eigentlich anbietet und wie schmerzhaft es dann vielleicht auch für die Kunden dieses Unternehmens wäre, wenn es das Produkt nicht mehr geben würde, weil ich darüber eine sehr, sehr gute Idee bekomme, wie vielleicht zukünftige Zahlungsbereitschaft ist, wie resilient vielleicht auch die Kundenschaft zu Preiserhöhungen etc. ist. Wenn es so etwas ist, wo man denken würde, wenn das verschwindet, dann trauert dem keiner nach, ist es vielleicht nicht die beste Investitionsentscheidung versus, das ist ein elementarer Bestandteil vieler Unternehmen, vieler Privatkonsumenten etc., dann hat das Unternehmen, glaube ich, auch einfach ganz, ganz gute Zukunftsaussichten.
Und wenn es jetzt jemanden gibt, der das genauso spannend findet wie ich und möchte in dem Bereich arbeiten, wie wird man wie Sie? Was würdest du empfehlen, wenn man das beruflich machen möchte?
Da gibt es ganz, ganz viele Tipps und Ideen und so weiter, was man da irgendwie machen kann. Ich glaube, es gibt am Ende verschiedene Wege, die da reinführen. Ich glaube, man kann einmal aus der Selbstgründer gewesen sein, Brille und das dann irgendwie weitermachen wollen. Idee kommt, die ist sehr, sehr beliebt. Man kann aus der Technologie kommen, das ist, glaube ich, mein Fall, also irgendwie Maschinenbau studiert zu haben, kann auch das mit Medizin oder anderen Ingenieursdisziplinen gemacht haben. Aber ich glaube, sich drauf bewerben, ein Praktikum machen, wenn man Student ist, Leute kennenlernen, dieser Branche arbeiten und irgendwie vorgeschlagen zu werden. Also zumindest bei uns in der Organisation ist es ganz, ganz häufig so, dass wir Ex-Werkstudenten übernehmen oder Leute empfohlen bekommen, die dann bei uns gelandet sind. Es ist dann doch genauso wie bei den Startups ganz, ganz häufig auf Empfehlungsbasis.
Und ein Fachgebiet kann ja auch ein durchaus sinnvolles Intro zu sein, weil wie du selbst sagst, ist ja nach dem Team das Produkt oder gleichzeitig Produkt und Team sind die beiden wichtigsten Kriterien.
Genau.
Okay, dann versuche ich das mal zusammenzufassen. Fällt mir jetzt nicht so leicht, wenn 3 Punkten, die ich jetzt mitgenommen habe. Super spannendes Ökosystem. Es ist doch gänzlich anders, nicht gänzlich anders, aber es ist doch sehr anders, wie man als Privatinvestor, als Privatinvestorin an ein Investment rangeht. Vor allen Dingen, weil es ja auch kein Vollzeitberuf ist, wie der deinige. Genau, man macht das ja so ein bisschen nebenher, neben seinem eigentlichen Leben. Aber man kann trotzdem ganz schön viel lernen. Und eins ist, aufs Team zu gucken, vielleicht den Unternehmerinnen und Unternehmern mal zuzuhören und sich wirklich, wenn man Stockpicking möchte, machen möchte, sich auch wirklich mal mit kleineren Unternehmen beschäftigen und da aufs Produkt zu schauen. Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst?
Ich glaube, das klingt hervorragend und insbesondere Chancen vielleicht auch abseits der großen Trends zu suchen, weil da, wo alle sind, ist dann der Preis dann noch meistens auch etwas höher als da, wo noch nicht alle sind.
Ja, und wo alle sind, ist auch die Gefahr, dass der Preis sehr schnell nicht mehr da ist, wo er gerade war auch etwas höher.
Ganz genau.
Vielen Dank dafür, dass du hier bei dem ersten echten, richtigen Deutsche Börse Podcast unser Gast warst hier auf der FIBE. Und ganz großartig, hörst du selbst Podcasts?
Ja, klar. Jedes Mal in der Bahn, auf dem Fahrrad, im Flugzeug.
Hast du noch eine Podcast-Empfehlung zum Schluss?
Wenn ich nur einen nennen dürfte, was ich aus unternehmerischer Sicht sehr beeindruckend fand, war der OMR-Podcast mit Peter Harf, weil der einfach eine sehr, sehr beeindruckende unternehmerische Leistung hat und da sehr, sehr ausführlich drüber spricht und ich das einfach sehr, sehr inspirierend und interessant fand.
Klasse, werde ich mir auch anhören, kenne ich nicht. Ich höre viel Doppelgänger. Das gibt mir auch so ein bisschen ein Gefühl, also einen Einblick in eine ganz andere Welt, die ich auch nicht kenne. Und das hier, wenn ihr mehr hören wollt vom Deutsche Börse Podcast, den gibt's ab sofort immer mittwochs auf allen bekannten Plattformen. Es ist eine Zusammenlegung quasi mit unserem Online-Format jeden Montag. Informationen dazu auf der Internetseite der Deutschen Börse unter live-börse.com. Und ich bin Edda und freue mich über Feedback zu dieser ersten Session. Vielen Dank, Oliver.
Vielen Dank.